Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin nicht nur Experte für Personalmanagement und Führung, sondern auch der HR-Architekt. Sie ist Managing Partnerin von Dunn Berlin, einer HR-Boutique, die mehr als 800 Unternehmen beim strategischen Wachstum begleitet. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung verknüpft sie Recruiting-Expertise mit agiler Organisationsentwicklung und People Analytics. Sie gilt als starke Stimme für agile Nachfolgeplanung und die Transformation zu resilienten Organisationen. Ihre Mission: HR neu denken, nicht als Admin-Funktion, sondern als echter Business-Treiber. Herzlich willkommen erneut, Marie Kanellopoulos. Marie, wenn wir zweimal auf das Thema Nachfolgeplanung gemeinsam draufschauen und so ein bisschen Juristendeutsch mit reinbringen, aus deiner Perspektive aktuell, wie wird das Thema Nachfolgeplanung in den Unternehmen angegangen? Fahrlässig, grob fahrlässig oder mit einem Vorsatz?
Erste Intention mit einem Vorsatz bis hin zu grob fahrlässig. Aber beides ist schon sehr dramatisch, wenn ich mir die Zahlen anschaue.
Wenn du Zahlen sagst, hast du welche dabei?
Ach du, die KVW hat neulich geschrieben, dass 215.000 Unternehmen dieses Jahr betroffen sind, die eine Nachfolgeplanung in Erwägung ziehen oder wirklich sehr stark verfolgen müssen, weil ja bis Ende nächsten Jahres 560.000 Führungskräfte in Rente gehen. Und ich habe gelesen, das fand ich so spannend, 230.000 Unternehmen, die geben sogar auf, weil die sich eher darauf konzentrieren müssen und sich hinterfragen müssen, ist ihr Businessmodell, welches sie derzeit am Markt haben, überhaupt noch zukunftsfähig? Also diese Tendenz, deswegen sage ich auch mit Vorsatz, weil viele sagen, okay, ich gehe zwar in Rente, eigentlich brauche ich Nachfolger, aber eigentlich könnte ich auch komplett aufgeben. Das finde ich gerade in unserer heutigen, nicht in unserer heutigen, in unserer deutschen, in Deutschland, ist das ja das Rückgrat der Wirtschaft, die wir haben. Ja, 98% der Firmen machen ja eigentlich das Gesamtvolumen in der Wirtschaft aus. Und hier spreche ich nicht von großen Firmen, weil man denkt oft, der deutsche Mittelstand, der hat aber hunderte Mitarbeitende, sondern ehrlicherweise sind es wirklich diese kleinen Firmen, die so die Brote backen, ja, und die Arbeitsplätze schaffen. Finde ich super spannend, wusste ich aber auch teilweise nicht.
Ja, du sagst es, ne? 98% Rückgrat der deutschen Wirtschaft und trotzdem wird das Thema Nachfolgeplanung sehr, wenn überhaupt, hemdsärmlich angegangen, ne? So wie das ganze Thema Nachfolge und Stellenbesetzung so ganz grundsätzlich. Ist das ein deutsches Phänomen? Ich weiß, dass du ja auch durchaus international aufgestellt und unterwegs bist, so wie ich auch. Wie sieht das in anderen Nationen aus? Weißt du das? Ist das da ein ähnliches Thema oder ist das schon wieder so ziemlich so typisch deutsch, was wir da treiben?
Ich würde nicht sagen, dass das typisch deutsch ist. Ich merke, weil wir auch international tätig sind mit Dunn Berlin, sind wir alle in einem gewissen Hamsterrad und wir kommen aus diesem Ad-Hoc-Troubleshooting nicht raus. Und Nachfolgeplanung ist hier etwas, auch mit Notfallplanung inkludiert, wo du vorausschauend etwas planst, gewisse Szenarien mit einberechnest und demnach jetzt schon agierst und ja, auch eine gewisse Investition wagst oder wagen musst, um da vorher vor der Welle zu sein. Ich finde, dass die Nordics, ja, ich kann dir jetzt gerade nicht die akuten Zahlen nennen, aber so Norwegen, Schweden, Niederlande, das sind wirklich in meiner Welt die Vorreiter, die das sehr gut können. Selbst die Amerikaner können das viel mehr. Da hatte ich neulich auch ein ganz, ganz tolles Gespräch, wie es darum ging, warum eigentlich HR am Tisch ist und dass es in Amerika Usus ist, dass wir einen Chief People Officer haben, weil People einfach komplett in dieser Strategie inkludiert ist. Und wenn ich mir da auch die Firmen anschaue, Procter & Gamble, die haben diese ganz klare We promote from within. Ja, also die gehen ganz klar, wenn wir nachbesetzen, dann immer erst aus den ersten, zweiten, dritten Reihen, aber in-house. Oder Apple, ganz geiles Beispiel. Die arbeiten so agil und in so einem Tandem, dass die A, super schnell auf Veränderungen reagieren können, aber B, natürlich auch gleichzeitig immer wieder jemanden haben, der grundsätzlich als Nachfolger in Frage kommt. Ne? Weil man nicht in diesen Schachteln denkt, sondern wirklich da ein bisschen agiler arbeitet. Das würde ich mir für Deutschland wünschen. Ich denke aber, dass dieses Thema generell nicht the most sexiest topic on earth ist.
Nee, und das macht mich total betroffen, ne? Weil du hast gerade am Anfang schon ein paar Zahlen genannt und wir sprechen davon aberwitzig vielen Arbeitsplätzen, ne? Also wenn jetzt auch wirklich 230.000 Unternehmen in Rente gehen sozusagen, beziehungsweise die, die das Unternehmen vorantreiben und fortführen und dann gegebenenfalls gar kein Interesse haben, nachhaltig jemanden nachzubesetzen, sondern eher ad hoc. Ist das auch das, was du beobachtest, so nach dem Motto, huch, ich bin ja heute in Rente, heißt, jetzt müssen wir mal einen Prozess starten?
Leider ja. Ich habe es aus erster Hand mitbekommen. Also mein Vater ist 60, der wird erst wahrscheinlich in mindestens fünf Jahren in Rente gehen. Und da kam wirklich dieses Thema, ach, ich habe 700 Mitarbeitende. Ja, was mache ich eigentlich, wenn ich nicht mehr da bin? Und da konnte ich zum Beispiel auch sehr gut mitbegleiten zum Thema Nachfolgeplanung. Wann setzen wir an? Wie setzen wir das um? Wie begleiten wir das? Das war eine unwahrscheinlich spannende Phase. Ansonsten, ja, generell ist das natürlich ein Thema, wo wenn du dir den demografischen Wandel anschaust, in 11 Jahren gehen 13 Millionen Erwerbstätige vom Arbeitsmarkt weg. Das ist einfach extrem. Und das Aufgeben ist zum einen ja erdrückend, weil auch ein gewisses Wertesystem in meiner Welt damit verloren geht und bedarf aber vielleicht auch in irgendeiner Form auch eine Chance, weil dadurch vielleicht ganz neue Dinge entstehen, neue Geschäftsmodelle. Aber ich merke schon, dass viele sich damit einfach nicht auseinandersetzen, mit mehreren Themen und dann die Nachfolgeplanung wirklich ja schleifen lassen.
Aus deiner Perspektive, Marie, was ist dieser ursprüngliche Grund oder was ist so ein bisschen das, ja, wie soll man sagen, was ist so ein bisschen der Eisberg im Wasser, den man nicht sieht bei diesem Thema, warum viele Unternehmen oder auch Menschen das nicht angehen wollen? Mhm. Ist das Unwissen oder was ist das?
Ich denke, es ist ein großer Mix aus mehreren Sachen. Zum einen sind die kleinen mittelständischen Unternehmen meistens sehr beziehungsgetrieben. Es gibt ja auch dieses bekannte Peter-Prinzip. Diejenigen, die am längsten im Unternehmen sind, bekommen meistens auch eine Führungsrolle und auch ob sie wollen oder nicht, ob sie können oder nicht. Sie sind dann einfach in diesem System drin. Dieses, wir haben es schon immer so gemacht, ich werde mich hier nicht ändern. Das ist ja auch ein Paradigmawechsel, den du ja auch als Führungskraft hast. Und das Thema Nachfolgeplanung, und wenn wir uns mal wirklich auf die agile Nachfolgeplanung fokussieren, beinhaltet ja schon, dass du gewisse Dinge umwandeln musst, neu anfangen musst, neu umsetzen musst. Und ich glaube, dass das so viel Druck und so viel, vielleicht auch Unwissenheit beinhaltet, dass man demnach das gar nicht erst angeht. Grundsätzlich ist ja agile Nachfolgeplanung, verbindet strategisches Know-how mit Szenarien, die wir durchdenken und natürlich auch dem Wissen der Vergangenheit. Das muss man in Einklang bringen und das resultiert ja einfach in einer Transformation. Also Firmen müssen sich verändern, Menschen müssen sich verändern, um überhaupt eine agile Nachfolgeplanung anzugehen. Und die krasse Diskussionslage, die ich immer habe, ja Marie, wir fangen jetzt mal Nachfolgeplanung an, dann sag ich, naja, eigentlich stellt sich doch gar nicht mehr die Frage, such dir jemanden, der genau das mitbringt, was du mitbringst, der genau das tut, was du tust, sondern eigentlich musst du dir genau hier die Frage stellen, wo soll mein Unternehmen in den nächsten 5 Jahren hin, was bedarf es an Fähigkeiten und wer könnte diese Fähigkeiten mitbringen? Und da muss es nicht unbedingt der Head-of-Titel sein, da kann das auch ein Bereichsleiter sein oder ein IT-Specialist oder ein Sales-Manager. Da muss man wirklich kreativ denken und das ist schon so die größte Krux in der Sache.
Du hast vorhin schon ein, zwei Mal gesagt, dass, ich glaube, das hast du bei der Firma von deinem Daddy auch beschrieben, dass du das begleitet hast. Jetzt ist ja oftmals so, dass HR auch begleitet oder eben auch nicht, teilweise auch in seinem eigenen oder ihrem eigenen Silo so dahin siecht. Wie kriegen wir das? Und hier hören ja, wie du weißt, ein paar PersonalerInnen auch mit. Wie kriegen wir das Thema denn bei uns auf der Agenda, ohne uns das zu sehr zu schnappen, weil du ja aus meiner Sicht auch schon richtigerweise gesagt hast, das ist halt so komplex, das Thema. Das heißt jetzt nicht, bitte Nachfolgeplanung und dann ist das Thema erledigt.
Also man muss erstmal verstehen, dass Thema Nachfolgeplanung immer ein Zusammenspiel ist aus mehreren Schlüsselakteuren. Du hast die Geschäftsführung, das Board, der Vorstand, die kümmern sich meistens um sehr seniorige Nachfolger, sie kümmern sich um die Strategie und die Richtung und geben den Ton an. Der Head of HR ist der oder diejenige, die sich natürlich dieses Thema komplett widmen und koordinieren und vermitteln zwischen Board und Business. Mhm. Das HR-Team stellt natürlich die Umsetzung sicher, muss aber sehr, sehr eng, und das ist auch ein Fehler, den ich oft in der Praxis sehe, mit den Führungskräften arbeiten, weil die Führungskräfte in der Lage sind, A, sie können selbst Nachfolger oder Nachfolgerin sein, aber B, sie sehen das Potenzial ihrer Leute und können mit priorisieren. Und teilweise, wenn ich Projekte sehe, das ist jetzt gar kein Sales für mich oder so, es kann ja jeder andere sein, aber ich merke, dass wenn man dieses Thema mit Anwälten angeht oder mit externen Beratern angeht, dass man da wirklich zu Potte kommt, weil du hast den Tunnelblick nicht, die kennen die Marktdaten, die wissen die Talentdichte, es hat ja alles auch was mit demografischen Zahlen zu tun und all diese Themen bringen nun mal Externe mit sich, sodass du dieses Zusammenspiel verstehen musst und das muss auch der Vorstand wissen, weil ganz oft merke ich, dass der Vorstand nicht mehr so nah am Business ist und denkt, naja, wenn wir das Thema nicht ansprechen, ist es auch nicht real. Aber in jeder Firma gibt es Gossip, in jeder Firma gibt es Flurfunk und wenn Dinge nicht angesprochen werden, wird es ja noch unsicherer, als es jetzt schon ist. Und dann drehen sich die Stories, drehen sich die Kreise und ich habe das schon gemerkt bei zwei Firmen, dass dann die Menschen, die unteren, also ich will nicht unteren sagen, wir sind jetzt eben kein Kastensystem, aber du weißt schon, ne, so die große Masse der Mitarbeiteranzahl, die kommt dann wirklich zu HR und sagt so, hey, wir müssen uns diesem Thema widmen. Und in meiner Welt, du hast dieses Problem jetzt, du kannst es auch noch 2-3 Jahre vor dich hinschieben, eventuell, aber es wird ja immer größer und die Risiken werden größer und du hast weniger Handlungsspielraum, als wenn du jetzt schon sagst, kommt Leute, ran an die Butter, wir machen das jetzt und sind vor der Welle als
Ja. Lass mal richtig Butter bei die Fische machen, Marie. Ist das am Ende des Tages nicht wirklich ein und einzig und allein das Problem von dem Menschen, der diese Organisation gegründet hat oder gerade in charge ist, muss der nicht in seiner Birne irgendwann sagen, so Freunde, ich bin jetzt, keine Ahnung, 63, in 2-3 Jahren will ich in den verdienten Ruhestand gehen, lass uns das Thema jetzt mal machen. Hat das nicht wahnsinnig viel mit dem Ego dieser Person zu tun und mit intrinsischer Motivation?
Ja, ich würde nicht sagen, dass es intrinsische Motivation ist. Ich würde sagen, dass es ein Zugeständnis ist, dass du Mut dafür brauchst und dass du auch Entscheidungen treffen musst, weil viele Mittelstandsfirmen, die jetzt personengetrieben sind, vielleicht auch familiengeführt über Generationen, die fragen sich ja zum einen, wann will ich raus? Will ich überhaupt raus? Wen habe ich in meiner naheliegenden Familie, die das Ganze übernehmen können? Mist, klappt alles nicht. Okay, dann schalte ich entweder zu oder ich sage, hey, ich gehe mit diesem Thema wirklich an HR, ich bilde mich weiter, ich höre Podcasts, ich lese Artikel, und dass man dann auch sagt, vielleicht brauche ich dann doch auch ein Tool. Also viele in der Realität, die Geschäftsführung, die kennen ja ihre Zahlen gar nicht. Die wissen natürlich die Mitarbeiteranzahl, die wissen den Headcount, aber die wissen nicht, wo habe ich Wissenslücken? Wie ist die Fluktuationsrate? Weil ich vielleicht auch kein HR habe, der nicht nur Admin macht, sondern auch sich analytisch Dinge anschaut. Ich kenne gar nicht die demografischen Zahlen, wie viele wandern aus, wie viele sind in meiner Region, die meistens auch nicht urban ist, verfügbar. Das ist eine Pandora-Box. Also das muss ich auch ganz klar sagen. Wenn du die einmal öffnest, kannst du nicht nach 2 Tagen als Geschäftsführung sagen, so das Thema ist abgeschlossen, sondern es bedarf eine Investition, die auch mit Emotionen gekoppelt ist.
Ja, und ich glaube, das macht es dann am Ende des Tages so schwierig, ne? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass viele CEOs sich dessen schon auch bewusst sind und auch, ich sag mal, Familienpatriarchen, die sind sich auch dessen durchaus bewusst. Das sind ja alles, wirklich ausgenommen, keine unintelligenten beziehungsweise dummen Menschen. Ich meine, die haben da eine Organisation aufgebaut, die machen Arbeitsplätze, wahrscheinlich auch in Zukunft, je nachdem, was das Geschäftsmodell ist, hast du ja gerade auch schon genannt. Manche Sachen wird man in der Zukunft nicht brauchen, aber auch ganz viele Handwerksbetriebe, ne? Also wirklich so Brot- und Buttergeschäft oder auch mal, das sind alles Dinge, die wird es in Zukunft definitiv noch geben, vielleicht in anderer Form, aber diese andere Form dann auch mal auf die Agenda zu bringen, ich glaube, dass da wirklich Mut fehlt, ne? So nach dem Motto auch, sich selber einzugestehen, scheiße, das hätte ich schon vor 5 Jahren machen müssen und ich weiß ganz genau, wenn ich das gemacht hätte, hätte das einen riesen Wirbel erzeugt in meiner Organisation. Ich will doch mein aktuelles Daily Business nicht schädigen.
Absolut. Ich sehe das ja auch, wir beraten ja auch Startups oder skalieren die, dann kommt der Gründer und sagt so, wir machen jetzt eine Factory, mir fehlen die Fähigkeiten meiner Mitarbeitenden, ich hole mir die aus dem Ausland, dann werden die dort trainiert und nach 2 Jahren habe ich eine gewisse Ressource, die ich anwenden kann. Und wenn ich dann solche Themen zum Beispiel kreativer, agiler, so hey, wir könnten doch aus dem Ausland, ne, es gibt ja so tolle Länder, die super viel Fähigkeiten mitbringen, aber die Sprachbarriere natürlich haben. ja, wann sind denn die dann available? Dann muss ich das und das Geld mir zur Hand nehmen. Aber ganz ehrlich, hättest du es wirklich mal gemacht, hättest du jetzt wahrscheinlich dein Problem schon gelöst, indem du eben halt diesen Fachkräftemangel umgehst und ihn auch selbst löst. Und ich glaube, wenn wir warten und auf eine regionale, lokale, weiß ich nicht, globale Länderlösung suchen oder warten, dann kommen wir ja auch nicht irgendwie zu Potte. Wir müssen selbst in die Hand nehmen, das Ruder, wirklich. Selbst in die Hand nehmen, Risiken, kalkulierte Risiken eingehen, die Investition wagen, mutig wagen und dann die Entscheidungen treffen. Aber 2 Jahre sind auch mal schnell um, ne? Also
wann haben wir vor 2 Jahren das erste Mal gepodcastet, Marie? Ich glaube schon, ne? Die 2 Jahre sind auch wie im Flug vergangen. Also von daher, und in den 2 Jahren hat sich ja auf allen Seiten wahnsinnig viel getan und es dreht sich ja auch immer weiter. Ich glaube, dass jeder Tag, den man wartet, du wirst sicherlich auch ein paar gute Leute finden, die das dir dann auch in Euros ausrechnen können am Ende des Tages. Und das ist ja meistens die Sprache, die dann auch die in Führung sind, verstehen, ne? Und das ist meistens auch die Sprache, die wir im HR nicht wirklich gut sprechen, ne? Also wir sind in vielen Dingen sehr, sehr gut, vor allen Dingen auch im Aufzeigen von, was müssen wir denn jetzt besser machen, aber dann die Verknüpfung ins Business, so nach dem Motto, ja, warum machen wir den ganzen Quatsch denn jetzt überhaupt? Ich glaube, da sind wir immer noch sehr schwach auf der Brust.
Ja, ich glaube, deswegen verstehen wir uns auch so gut, weil ich will gar kein HR-Bashing oder so machen, aber ich bin natürlich in der Szene auch super drin und denke mir, boah, die Relevanz des Departments hat sich so unfassbar gedreht, aber die Menschen dahinter teilweise noch nicht oder die Herangehensweise. Und ja, wir müssen dafür einstehen, ja, wir müssen mutig sein, wir müssen analytisch denken und auch so kommunizieren und einfordern. Wenn wir nicht einfordern, dann sind wir immer nur in dieser einen Administrationsecke und kommen leider nicht raus. Und das ist ja, ne, das ist wie so ein Hamsterrad. Also ich muss es nochmal sagen, es ist ja auch ultra schwierig. Und wenn ich mir so die ganzen Mittelstandsfirmen anschaue, mein Gott, hatten die viele Krisen. Also ob es vom, weiß ich nicht, zum Beispiel der Holzpreis, der explodiert ist, ne, es gibt kaum Handwerker, dann haben wir die Kriege, die ganzen Materialkosten. Es ist ja nicht so, dass die Geschäftsführung sich langweilt und deswegen das Thema nicht angeht, ne, sondern es geht wirklich darum, Prioritäten zu setzen. Und in meiner Welt ist das eine Priorität, aber ich merke auch, wie ganz wenig Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen. Auch im HR. Nicht nur Mittelstand, sondern generell.
Wie können wir das aufbrechen, Marie? Wir sind ja beide jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass wir jetzt auf den nächsten Tag warten, sondern dann eher mal machen. Thema Nachfolgeplanung. Was machen wir da jetzt anders? Beziehungsweise wenn man jetzt hier als PersonalerIn zuhorcht und sich denkt, ja, das ist alles richtig und wichtig, aber wenn ich da oben irgendeine Nase in der Geschäftsführung habe, die das noch absolut nicht sieht, was soll ich denn da noch großartig tun? Also wie kann ich das vielleicht im Kleinen starten, dass es langfristig eine große Wirkung hat?
Mein Satz ist immer, Nachfolgeplanung ist keine Excel-Liste mit Namen. Aber wenn du jetzt sagst, so, hey, wir haben jetzt keine Ressourcen, ja, es gibt kein HRIS, es gibt kein Learning and Development System, wo man vielleicht auch so ein bisschen sieht, welche Fähigkeiten, welche Lücken gibt es. Wenn wir wirklich mit einer weißen Seite anfangen, wir haben wenig Ressourcen und wir müssen zu Potte kommen, ja, würde ich mit einer Excel starten. Da würde ich mir erstmal die ganzen Personaldaten ziehen. Ich würde gucken, wie lange sind sie in der Firma, welche Schlüsselpositionen gibt es? Das heißt auch Schlüsselpositionen, die vielleicht nur gebunden sind an eine Person. Das ist da schon mal ein Risiko, ja, wenn derjenige geht, weil viele denken immer, ach, ich bin ja irreplaceable, wenn ich in Urlaub fahre, läuft hier gar nichts. Das wurde in der Vergangenheit immer als Kompliment gesehen, aber ganz ehrlich, das ist ein Strukturproblem. Das ist ein Riesenrisiko. Wenn jemand in meiner Firma das sagen würde, würde ich sagen, ha, ich muss da jetzt mal ganz kurz Wissensmanagement betreiben, Wissen zugänglich machen, mich multiplizieren, die jeweilige Führungskraft multiplizieren, sodass wir einfach dieses strukturelle Risiko nicht haben. Das heißt, wir haben Schlüsselpositionen. Wir wissen, wie lange sind diejenigen dort, wann erstmal gehen diejenigen in Rente. Das sind ja schon mal so diese wichtigen Parameter, weil die stehen ja fest und meistens, ich meine mal, mit 60 würde ich mir wahrscheinlich keinen neuen Job suchen, weil da hast du wirklich Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt. Da weißt du eigentlich schon, die bleiben vor.
Ja.
Jüngeren, das ist irgendwie Plan B, ja, das müssen wir jetzt nicht angehen. So, und dann schaust du, okay, welche gibt es denn in den jeweiligen Reihen, in den jeweiligen Teams, die vielleicht von denjenigen gelernt haben, durch Jobshadowing, durch Mentoring, durch jahrelange Erkenntnisse. Und ich bin auch ein Fan davon, von promote from within, dass du erstmal schaust, wen habe ich in meiner Firma, weil du kannst mir nicht sagen bei 150 Mitarbeitenden, dass da niemand in der Firma die Position übernehmen kann, weil dann würde ich mir andere Fragen stellen. Aber ich mag es teilweise auch, sich noch jemanden reinzuholen, der vielleicht von einer externen Perspektive kommt. Ja, der hat dann eine Probezeit, der kennt die Historie der Firma nicht, aber er bringt auch einen frischen Wind mit rein. Und ich glaube, wenn wir generationsübergreifendes Denken ermöglichen und auch intern, extern miteinander verbinden, kommen wir in eine ganz andere Richtung, die zukunftsfähig ist, die divers ist, die ja einfach ein ganz anderes Fundament hat. Und wenn man diese Schlüsselposition priorisiert hat, dann kann man ins Gespräch gehen mit den jeweiligen Nachfolger, potenziellen Nachfolgern Rinnen. Und diese würde ich niemals starr setzen. Ich würde niemals sagen, das ist dein starrer Entwicklungsplan und dann bist du Nachfolger A, sondern ich würde wirklich sagen, nimm dir vielleicht 3, 4 High Potentials raus. Diese begleitest du über die Jahre oder über die Monate. Du gibst ihnen jeweilige Trainings, du redest mit ihnen, wie ihre intrinsische Motivation ist. Du schaust vielleicht auch, passt es überhaupt zu denjenigen? Also es gab auch mal eine ganz kleine Firma, wo derjenige, der eigentlich diese Firma übernehmen sollte, und diese Tendenz sehe ich ganz oft, zurück nach NRW ziehen musste, um sich um seine älter werdenden Eltern zu kümmern. Also das ist ja auch eine gewisse Realität. Wir haben junge Menschen, aber die haben ja auch irgendwie Eltern und Großeltern. Und dass man da wirklich offen und ehrlich spricht und dass man dann mit denjenigen wirklich Maßnahmen. Wir machen auch Teambuilding. Es gibt Menschen, die gehen dann auf Geschäftsreise mit oder wenn ein Geschäftsführer in den Urlaub geht, darf er Vertretungsvollmachten übernehmen. Also so kleine Pilotprojekte, Pilotisierungen, ja, viel, viel besser als in irgendeiner Form einen Maßnahmenplan zu haben, der dann starr ist, der dann nicht jährlich reviewed wird, weil das kenne ich ja auch so, Thema Best Practice und Nachfolgeplanung, einmal gesetzt, dann bleibt das so.
Ja.
Das ist ein lebendiges Konstrukt, es ist doch klar, dass wir das immer wieder nachjustieren müssen und das sehe ich in der Verantwortung des Head of HRs und das ist hier auch meistens das Problem, bei denen gibt es meistens nicht. Da hast du dann irgendwie, ja.
Dann hast du da irgendjemanden drauf sitzen und das ist dann oft jemand, der gar keine wirkliche Kompetenz in dem Bereich hat. Und damit meine ich jetzt mal fachliche Kompetenz, keine überfachlichen Kompetenzen. Aber ich glaube, das ist noch ein ganz guter Twist jetzt in unserer Episode, so dieses Thema, du hast es Fähigkeiten vorhin genannt, ne? Also es muss nicht zum Beispiel von einem, also ist ja ganz häufig so, wenn ein CEO die Firma verlässt, dann ist Nachfolge ist dann der CFO oder die CFO, ne? Das hast du auch ganz häufig in wachsenden Organisationen, weil das ist ja derjenige oder diejenige, die sich mit den Zahlen auskennt. Ne? Hin und wieder erlebe ich, dass da durchaus jetzt auch so CHROs mit ins Rennen kommen, weil die kennen ja die Menschen. Das tun CHROs von irgendwelchen 10.000 Personenbuden natürlich auch überhaupt gar nicht. Ja? Die sind so auf einer strategischen Ebene unterwegs, dass die das gar nicht hinbekommen können so tief. Aber ich glaube, so dieser Ansatz wirklich know your employees oder hab zumindest mal einen Überblick, weißes Blatt Papier finde ich immer super. Aber auch dafür brauchst du ja eine gewisse Fähigkeit und diese bringen viele PersonalerInnen da draußen, glaube ich, nicht mit, auf einem weißen Blatt Papier mal anzufangen, eben weil die sich so sehr an starren Konstrukten ja auch festhalten oder irgendeinen Anker brauchen, sich daran festzuziehen. Ich glaube, diese Rolle des Ermöglichers oder des Möglichmachers, ne, dass man da wirklich einfach in den konstruktiven Austausch geht, ich glaube, das ist die Kernkompetenz eines jeden Personalers aktuell. Ne? So diese Kommunikationsfähigkeiten, diese Transparenz, du hast vorhin offen und ehrlich gesagt. Ich glaube, da fängt das schon an und da hört es dann meistens bei diesem Thema auch leider wieder auf.
Ja, also du bringst es hier wirklich auf den Punkt. Ich hatte gestern auch so ein tolles Gespräch, wo es darum geht, eigentlich sollte jeder doch so ein Energizer sein. Wenn du es schaffst, dass die Leute eigentlich ihre Stärken leben in einer Firma, dann hast du jegliche Probleme gelöst. Das Team läuft, die sind motiviert, das Recruiting läuft, wenn man weiß, dass man sich dort auch verwirklichen kann. Hm. Die Kundenprojekte laufen, ne? Also wenn man es schafft, so die Arbeit, das Arbeitsumfeld so zu strukturieren, dass man einfach genau nach seinen Stärken arbeitet, dann ist das in meiner Welt eine absolute Win-Win. Wir müssen Talente fördern und das machen so wenig Unternehmen, obwohl ich auch eine Diskussion, die hat fernab von Nachfolgeplanung zu tun, aber eins muss ich hier mit in den Raum werfen, diejenigen, die sich mit Talenteförderung befassen, gibt den Leuten den Raum dafür, also fördert sie, indem ihr ein Budget gibt. Und dann ist aber meistens so die Frage von Mitarbeitenden, ja, aber ich brauche auch die Zeit dafür. Und da denke ich mir so, nein, es ist eine Win-Win, also ein Geben und ein Nehmen, weil in meiner Welt hast du die Möglichkeit, hoffentlich auf internen Projekten dich weiterzuentwickeln. Aber wenn es jetzt mal heißt, lies doch das Buch, guck dir doch mal den Podcast an. Sorry, die eigene Vita nimmst du ja immer mit und ist ja auch eine Investition in dich als selbst. Von daher würde ich auch erwarten, dass diejenigen, die Thema Nachfolge gerne angehen möchten, dass die sich auch da auch selbst weiterentwickeln. Aber ja, ganz klar, es muss ein Enablement stattfinden und das ist auch eine Typsache. Also ich hatte zum Beispiel 1,5 Jahre eine Interim-Head-of-Position, habe meine Nachfolge rekrutiert, die kam ins Büro und die meinte zu mir wortwörtlich, Marie, danke, dass du das hier aufgebaut hast, danke, dass du das Chaos strukturiert hast in dieser Transformation, das war nicht leicht, aber ich kann dir auch ganz klar sagen, ich bin diejenige, die es liebt zu feintunen und wirklich nochmal so the next level zu erreichen. Aber so das Thema weiße Seite, das passt gar nicht zu mir. Ja. Aber manche fühlen sich damit vielleicht auch überfordert. Das heißt, man sollte auch, wenn man solche Nachfolge plant, wirklich schauen, okay, wer passt denn zu welchem Bereich? Und ich finde es auch völlig fair, wenn der eine für das geeignet ist und der andere für das. Aber allein dieses Thema zu Tisch zu bringen, das ist ja schon so ein Problem, ne? Das wirklich anzusprechen und auch zu akzeptieren, wenn vielleicht mal die Antwort eine andere ist. Das ist schon.
Ich glaube, und da sind wir schon wieder beim Kasus Knactus, ne? Wenn du so in die Geschäftsleitung oder in die Führung auch reinschaust, da gibt es ja auch eine ganz klare Tendenz, ne? Das wird von oben regiert. Also ich pauschalisiere da jetzt auch mal ganz gerne. Das macht es ein bisschen einfacher für uns beide, aber in 80% der Fällen funktioniert das wahrscheinlich auch so. Da gibt es eine ganz klare Idee, warum die Organisation, warum dieses Unternehmen so erfolgreich war. Und das wird dann auch mit der Führung irgendwie in Zusammenhang gebracht. Und dann heißt es unisono, ja, das brauchen wir. Wir brauchen jetzt genau das Gleiche, also homosoziale Reproduktion in Führungspositionen, was aber aus meiner Perspektive wirklich absoluter Kappes ist, weil da betrachten wir nämlich auf einem Kontinuum nur die Vergangenheit und vielleicht die Gegenwart. Wir haben auch noch keinen Millimeter in die Zukunft geschaut, ne? Und da spielt das Alter auch gar keine Rolle. Du hast Lebensphasen angesprochen. Das ist alles so komplex. Ich meine, wir beide haben auch Kinder und wissen genau, was das bedeutet und was das für ein Gamechanger sein kann, ne? Das darf doch auch bei einer Nachfolgeplanung, muss das doch mit eingeflossen werden. Und was ich noch viel dramatischer finde in Organisationen ist, dass das gar nicht kommuniziert wird, ne, sondern dass das tatsächlich irgendwo in der Führungsriege bleibt, so nach dem Motto, ja, wenn wir das aber jetzt in der ganzen Organisation kommunizieren, dann könnten ja welche auf die Idee kommen, sich da auch drauf zu bewerben. Und dann denke ich mir, ja, genau so ein Umfeld will ich aufbauen und vielleicht ist das die Chance, die wir haben, wenn du, lieber CEO, jetzt mal mit deiner Denke weg bist, ne. Aber das ist, glaube ich, genau das ist dieses Spannungsfeld, in dem wir da drin sind, weswegen sich viele auch nicht trauen, das Thema anzugehen, weil es eben so massiv viele Implikationen auf andere Themenfelder hat. Und dann wird es schnell vielen zu komplex und dann sieht man vielleicht keine direkten Ergebnisse. Aber genau in diesen Sturm müssen wir rein. Ansonsten haben wir im HR, wie ich finde, auch keine wirkliche Daseinsberechtigung, ne? Wenn es darum geht, Räume zu schaffen oder auch architektonisch zu sprechen, wie du vorhin, Marie, Fundamente zu gießen. Die Fundamente müssen wir auf die Kompetenzen zusammendampfen. Wenn wir das im Griff haben, dann können wir auch zu allem und zu jeder Schlüsselposition, ganz egal, ob das CEO ist oder auch mal jemand notfallmäßig jetzt irgendwie krankheitsbedingt ausfällt oder noch was Schlimmeres passiert, dann bleibt die Maschine auf gut Deutsch gesagt nicht stehen, sondern wir sind in der Lage, Notfallmanagement zu betreiben und zu sagen, ja, das ist jetzt alles nicht ganz leicht, wir kriegen das aber gemeinsam hin, weil schaut mal, wir haben schon folgendes Szenario für uns aufgebaut. Da schließen wir uns jetzt mal 2 Tage ein, damit wir am 3. Tag sagen können, so geht's jetzt weiter, liebe Firma.
Mit der Arbeitsweise und dem Sturm kommen wir ja in dieses Pivoten, also ein Business neu zu denken, zu modernisieren. Mhm. Und das musst du ja. Mit all den Krisen, die wir haben, können wir nicht den gleichen Fahrplan wählen der Vergangenheit, sondern wie du sagst, wir müssen uns neu inszenieren. Und das bedarf unwahrscheinlich viel Mut. Das bedarf auch Vertrauen in die Belegschaft, Vertrauen darauf, wenn man solche Themen anspricht, dass man vielleicht hier und da 2 Querdenker hat. Sorry, das hast du immer, weil es in der Dynamik von so einem Team, da gibt es vielleicht mal hier und da Reaktionen, die man sich nicht gewünscht hat, aber im Großen und Ganzen sollte es doch ein Vertrauen geben. Und mit diesem Vertrauen hatten wir anfangs als Spoiler ja schon gesagt, sind diese mutigen Entscheidungen ja auch ein Bestandteil dessen, ja. Und das ist etwas, was finde ich, dass die Startups sehr gut können, dieses Pivoten, wir denken neu. Und ich sage nicht, dass die Startups das Nonplusultra sind und dass die alles richtig machen. Gottes Willen, da liest du ja jede Woche irgendwelche schlechten Sachen, ja, was die angehen. Aber ich glaube, wenn man so eine neue Economy erstellt, wo man sagt, okay, wir haben Startups, die mit ihren Impulsen kommen, die für den Mittelstand relevant sind. Der Mittelstand hat Proof of Concept. Der weiß eigentlich auch aus Historie heraus, worauf es irgendein Business Case ankommt. Wenn man das miteinander verbindet, dann kommt man doch auch dann kommt man ja von der Stelle und kann wachsen und kann sich neu definieren und agiler arbeiten. Das würde ich mir so sehr wünschen, aber es hat viel mit der Mentalität, again, Mut und Vertrauen zu tun.
Ja, und das beschreibt auch ganz schön zum Ende der heutigen Episode, Marie, was ich schon seit, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das sagt, und ich bin wahrscheinlich auch nicht derjenige, der dieses Zitat irgendwann mal ursprünglich gebaut hat, sondern ich habe es auch irgendwo gelesen, ich weiß nur nicht mehr wo. Wir haben keine Erkenntnisprobleme, ne? Wir haben da Umsetzungsprobleme. Es ist ja alles schon mal da gewesen und die Fehler, die auch beim Thema Nachfolgeplanung gemacht werden, der Kardinalsfehler ist gar nicht erst anzugehen zum Beispiel, ne? Das wird ja überall noch gelebt und das ist total schade, dass das so ist und dass man sich da mit ein bisschen Offenheit nicht anderen Organisationen nähert. Und du hast es gesagt, gerade Startups, die triefen jetzt nicht so vor Agilität. Das muss man sich da draußen auch nicht so vorstellen, dass jedes Startup irgendwie agil aufgestellt ist. Nee. Also da werden auch viele, viele Dinge nicht agil gemanagt. Ja, das ist auch so. Auch das ist Teil der Unternehmensphilosophie. Und das fängt auch wieder bei uns in den Köpfen an, ne? Dieses Thema Agilität. Das musst du als Organisation, als Führung mit reinbringen und das macht es häufig sehr, sehr schon fast kompliziert, da dann auch jemanden zu haben, der dann irgendwie alle Bälle in der Luft hat und dann die Themen auch wieder priorisierst, wie du es gesagt hast. Aber wenn ich es gar nicht angehe, dann mache ich es auf jeden Fall richtig falsch und setze halt auch nicht nur mein Werk irgendwie aufs Spiel als Unternehmensgründer, der jetzt eine Nachfolge braucht, sondern ich setze ja auch Arbeitsplätze aufs Spiel. Das will ich ja auch gar nicht, ne? Also da diesen Mut aufzubringen, zu sagen, Mist, ich habe hier den Arsch voll Arbeit, jeden Tag aufs Neue, mein Kalender ist bumsvoll, ich weiß gar nicht, wann ich was trinken oder essen soll, aber da irgendwann mal für sich einfach so einen kleinen Punkt zu setzen und zu sagen, nee, Freunde, und jetzt nehme ich mich mal einen Tag raus, ich höre mal den Podcast von Stefan und Marie, nicht nur den, sondern auch die anderen in diesem Basic, und dann schaue ich mal, ob ich mir nicht von außen vielleicht sogar mal einen Impuls hole, was ich für sehr wertvoll halte. Oder dann sogar auf die Idee zu kommen, solche Positionen dann erstmal zu besetzen, dass die das dann für mich vorantreiben. Ich muss es ja als CEO nicht alles komplett alleine lösen, ne? Davon kann man sich auch mal verabschieden.
Großes Problem, Stefan, wirklich. Dieses wirklich, ich delegiere, auch wenn es mein Baby ist, ich delegiere ab. Und wenn es nicht meine 100% sind, sondern vielleicht nur meine 80%, was ja realistisch mega gut wäre, dann bin ich damit auch happy, ne? Also dieses Perfektionismus loslassen und wenn ich das jetzt auch mal in der Venture-Capital-Sprache sagen kann, da pitchst du eine Idee. Die Idee ist ehrlicherweise 5% wert des Kaufwertes. Weil die Execution, ja, die Umsetzung dahinter, das ist das, worauf es ankommt. Und ja. Das sollte man bei diesem Problem auch einfach beachten. Problem ist ja da, we all know, wir wissen es. Aber bitte in die Umsetzung kommen. Und das ist in meiner Welt eine Verantwortung, die alle als geschäftsführende Gesellschafter oder als Leader verfolgen müssen. Davon kann man sich nicht freisprechen, weil es geht auch, ein Fundament zu schaffen, was nach dem Bestehen existiert, auch wenn man draußen ist. Also dieses nach mir die Sinnflut, das ist, finde ich, keine ehrenhafte Einstellung.
Nee, bin ich bei dir, Marie. Das ist dann schon wieder ethisch, moralisch ist das auch schon wieder daneben, ne? Auch wenn man es vielleicht sachlich ein Stück weit nachvollziehen kann, wenn man irgendwie 20, 25, vielleicht sogar noch länger seine viel zitierten Knochen für die Firma gegeben hat, ne? Und dann am Ende des Tages kriegt man nochmal einen zwischen den beiden. Das ist natürlich völliger Kappes, aber auch das passiert, ne? Und ich glaube, da ist so diese Thematik des Mutes oder auch Verantwortung übernehmen zu wollen. Ich glaube, da braucht es nicht nur auf der Seite der Abgebenden, also die Nachfolge brauchen, sondern die auch Nachfolge übernehmen wollen. Ich glaube, für die ist es auch nicht zu 100% klar, was da jetzt genau auf mich zukommt, sondern die haben 20 Jahre den gleichen Chef gesehen und gedacht, ja, ich bin ja komplett anders als der, wie soll das denn jetzt funktionieren? Ne? Also, dass wir die Denke aufbrechen und aus den Silos rausgehen, ich glaube, das ist wichtig. Marie, zum Abschluss der heutigen Podcast-Episode. Du weißt ja, dass ich es immer versuche, auf den Punkt zu bringen bei mir bei Ja klar Podcast und dass meine ZuhörerInnen auch wirklich dann morgen oder gar heute schon was umsetzen sollen. Was ist aus deiner Sicht der eine Punkt, die eine kleine Maßnahme, die du empfehlen kannst?
Dass man sich früh genug mit dem Thema auseinandersetzt. Also eigentlich sagt man 3 bis 5 Jahre. Das wäre in meiner Welt ein guter Startpunkt, dass man sich ja diverse Talentpools aufbaut, dass man nicht nur auf einen Nachfolger setzt, sondern mehrere. Und das ganz ehrlich, man sollte in Technologien investieren. Weil ohne Daten kommen wir einfach nicht weiter, können keine Entwicklungspläne schmieden, keine Talente identifizieren. Und das wäre in meiner Welt so the top 3. Bitte, was ihr tun sollt, frühzeitig starten, diverse Talentpools und invest in Technologien.
Super. Danke dir, liebe Marie. Auf bald im Ja klar Podcast. Ciao, ciao.
Danke, Stefan. Bis bald.
Bis bald. Das war eine weitere Episode im Ja klar Podcast. Hat dir diese Episode auch so gut gefallen? Dann freue ich mich über dein Feedback, eine Bewertung und das Teilen mit deiner Community. Die nächste Episode, ja klar, nächste Woche Donnerstag. Bleib dran für spannende Gäste und tiefgehende Insights rund um HR, Kommunikation und Führungsthemen. Auf bald!